Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
Pfingsten. Was predigt man zu Pfingsten? Wir predigen die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und im Besonderen Sprachengebet. Erfüllungen mit dem Heiligen Geist und Sprachengebet. Ich selbst habe den Heiligen Geist schon sehr früh kennengelernt, habe mich mit 12 für Jesus entschieden. Aber im Laufe der Zeit hat sich meine Sehnsucht nach mehr von dem Heiligen Geist und das, was er tut, entwickelt. Ich habe dann Menschen kennengelernt, die prophetische Eindrücke hatten, die genau in Lebenssituationen gepasst haben, wo ich gedacht habe, wow, woher wissen die das? Ich habe Menschen erlebt, die in Sprachen gebetet haben, im Gottesdienst oder im Hauskreis. Und ich dachte so, was ist das? Ich habe erlebt, wie Heilungen passiert sind, wo Menschen gebetet haben und wirklich Besserungen und Wunder passiert sind. Und ich dachte, wow, das möchte ich auch mehr erleben. Und so hat sich in mir eine Sehnsucht kreiert. Und Menschen haben für mich gebetet. Ich habe auch für mich gebetet. Dann gab es eine Situation, wo andere für mich gebetet haben, wo ich ganz stark so eine Erfüllung des Heiligen Geistes erlebt habe und wo ich gemerkt habe, wo er mir begegnet und wo ich dann auch die Geistesgaben mehr und mehr bekommen habe und eingesetzt habe. Und davon will ich ein Stück auch euch heute mit erzählen. Wer ist der Heilige Geist? Nun, der Heilige Geist ist die dritte Person der Dreieinheit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und Jesus hat uns den Beistand, den Parakletos, versprochen, kurz bevor er in den Himmel aufgefahren ist und hat gesagt, ich lasse euch nicht verwaist zurück, ich komme zu euch. Und das hat Jesus getan, indem er durch den Heiligen Geist in dich, in uns hineingekommen ist. Und zwar in dem Moment, wo du Jesus Christus dein Leben gibst und ihn zum Herrn in deinem Leben machst, da kommt er in dich hinein. Und das lesen wir in Römer 8, Vers 9. Da heißt es, ihr aber werdet nicht mehr von eurer sündigen Natur, sondern vom Geist Gottes beherrscht, wenn Gottes Geist in euch lebt. Wer aber den Geist von Christus nicht hat, der gehört nicht zu Christus. Das heißt umgekehrt, wer Jesus Christus in seinem Leben hat, der hat auch den Heiligen Geist. Das ist die Basis, damit fängt es an. Und der Heilige Geist tut viele, viele Dinge. Ich will ein paar aufzählen, die ich in meinem Leben erlebt habe. Er wirkte dabei, dass ich überhaupt Jesus als meinen Herrn in mein Leben aufgenommen habe. Er hat mich zu dieser Erkenntnis bewogen, dass ich von Gott getrennt bin, dass ich ihn in mein Leben brauche, der mich zu Gott führt. Und er hat mir dann auch eine Sehnsucht und ein Wollen und einen Wunsch geschenkt, mich dann für ihn zu entscheiden, um Vergebung meiner Schuld zu bitten. Das war einfach in meinem Herzen. Er gibt mir eine Gewissheit seit dem Tag, wo ich mich für Jesus entschieden habe, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich zu ihm gehöre. Dass wenn ich gleich tot umfalle, was ich hoffe nicht passiert, für euch, für mich, oder eigentlich ist es auch schön, aber wie auch immer, wie das immer so ist. weiß ich, ich gehöre zu ihm. Das ist einfach eine Gewissheit, dass ich weiß, ich gehöre zu ihm. Und er verbindet auch die Herzen mit anderen Christen, die Jesus im Herzen haben. Das erlebt man, wenn man ins Ausland geht. Du kennst Leute nicht, sie kennen Jesus und du bist wie Familie. Das ist das, was der Heilige Geist tut. Und er gibt auch eine übernatürliche Willigkeit und Freude, Jesus nachzufolgen. Und selbst in schwierigen Umständen, wie wir es gehört haben, selbst die Ukrainer, ja, das ist doch nicht menschlich, oder? Dass Leute in schwierigen Umständen im Krieg aber sagen, nein, wir vertrauen dem Herrn. Das ist das, was der Heilige Geist übernatürlich tut, eine Willigkeit, selbst in schwierigen Umständen Jesus zu vertrauen. Der Heilige Geist macht mich auch auf Schuld und Sünde aufmerksam, wo er mir sagt, André, das ist nicht okay. Und ich merke so, oh ja, stimmt. Der Heilige Geist ist derjenige, der mir hilft, das Wort Gottes, die Bibel zu verstehen und zu erkennen, was Gott möchte, was gut ist, was richtig ist. Wir hatten auch eine Predigt über Gabe der Geisterunterscheidung. Ja, so, was kommt von Gott und was in einer Situation ist nicht von Gott. Und zudem schenkt er mir Mut und Kühnheit, den Glauben an Jesus mit Nichtchristen zu teilen und den Glauben zu bekennen und meinen Glauben zu leben. da, wo das vielleicht auch nicht populär ist. Aber der Heilige Geist befähigt dich und mich dazu. Und der Heilige Geist bewirkt Gaben und Geistesgaben in und durch uns, um andere in ihrem Glauben an Jesus zu ermutigen, zu stärken und letztendlich die Gemeinde aufzubauen. Das ist alles das, was der Heilige Geist in uns und durch uns tun möchte. Und das ist möglich, weil es Pfingsten gab, wo der Heilige Geist über die ersten Christen ausgegossen wurde. Und das lesen wir ab Apostelgeschichte 2 und wir wollen uns da mal wieder neu erinnern, was da passiert ist. Als der Pfingsttag anbrach, waren alle wieder beieinander. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Brausen ein. Es klang wie das Tosen eines heftigen Sturms und erfüllte das ganze Haus, in dem sie zusammensaßen. Sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah, sich zerteilte und sich auf jeden einzelnen von ihnen setzte. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Zu dieser Zeit hielten sich gottesfürchtige jüdische Männer aus aller Welt in Jerusalem auf. Als dann dieses Geräusch entstand, lief die Menge zusammen. Fassungslos hörte jeder Einzelne sie in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie: Sind das denn nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kann es sein, dass wir sie in unserer Muttersprache hören? Wir sind hier Parther, Meter und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien, aus Judäa, Kappadokien, Pontus und aus Asia. Aus Phrygien, Pamphylien, Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Dazu kommen noch die hier ansässigen Römer, egal ob gebürtige Juden oder zum Judentum Übergetretene. Selbst Kreter und Araber sind hier. Wie kann es nur sein, dass wir sie in unserer eigenen Sprache von den großen Taten Gottes reden hören? Sie waren bestürzt. Was ist das nur? Fragte einer den anderen ratlos und erstaunt. Einige allerdings sagten spöttisch, die haben nur zu viel vom süßen Wein getrunken. Aber wir wissen, es war nicht der Wein, es war der Heilige Geist. Und Pfingsten markiert ein neues Zeitalter. Pfingsten markiert ein neues Zeitalter. Der Übergang des alten Bundes Gottes mit dem Volk Israel, wo der Heilige Geist punktuell immer wieder mal in einigen Menschen wirkte und Gott sie als ein Werkzeug gebrauchte, hin zu dem neuen Bund, wo die neue Beziehung mit Gott über das Volk Israel hinaus nun mit allen Menschen dauerhaft möglich ist, die Jesus Christus als Herrn in ihr Leben einladen. Das heißt, und das hat sich auch hier gezeigt, dass nicht mehr der Geist Gottes und die Beziehung zu Gott für die Israeliten möglich war, sondern nun für alle möglichen Völkergruppen aus der ganzen Welt. Das war dieses Zeugnis, das war dieses sichtbare Zeichen. Und die Kraft und das Wirken des Heiligen Geistes im Neuen Bund geht viel weiter über das hinaus, was im Alten Testament möglich war. Eine neue Kraft, eine neue Möglichkeit, die sich hier auftut. Und deswegen war es ja auch gut, dass Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe, damit der Heilige Geist kommen kann. Damit dann alle 24 Stunden mit Gott gefüllt sein können. Wow. Und das Neue Testament kennt dazu spezielle Erfüllungen mit dem Heiligen Geist und ermutigt und fordert uns auf, uns permanent mit ihm erfüllen zu lassen. Und eine ganz bekannte Bibelstelle dafür ist Epheser 5, Vers 18. Und da heißt es, und bedrängt euch nicht, denn das führt zu einem zügellosen, ah, okay. Ich habe auch schon einen, nein. Vom Geist erfüllt. Und bedrängt euch nicht, denn das führt zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig, und jetzt kommt's, mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermutigt, indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert. Indem ihr Gott, unseren Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus alle Zeit und für alles dankt. Indem ihr euch in der Ehrfurcht vor Christus einander unterordnet. So, Paulus ermutigt die ersten Christen und damit auch uns, seid ständig gefüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist hier in der grammatikalischen Verlaufsform geschrieben. Immer wieder. Ja, nicht einmal und abgeschlossen, sondern permanent, immer wieder werdet gefüllt. Bedeutet, sich immer wieder der Kontrolle des Heiligen Geistes aussetzen. Bedeutet immer wieder, sich bewusst für die Beziehung mit Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist zu entscheiden und das zu leben. Und das wird dir hier ganz praktisch exemplarisch verdeutlicht. Zeiten des Lobpreises, wo ich Gott begegne, wo ich ihn lobe und wo ich Worte nutze, um seine Herrlichkeit und seinen Charakter und wie er ist zu beschreiben. Passiert, indem ich mit Gott rede, indem ich danke. Und sehr interessant, dass wir einander ehren. Also wenn wir an Erfüllung des Geistes denken, denken wir oft an spektakuläre Dinge. Ja, das ist auch so. Komme ich auch noch zu. Habe ich ja auch schon eben gesagt, was ich erlebt habe. Aber ist uns das bewusst, dass der Heilige Geist auch kommt und wir erfüllt werden können, wenn wir einander ehren und wertschätzen? Mitten in deinem Arbeitsalltag kannst du mitten im Büro gefüllt werden mit dem Heiligen Geist. Mit deinem Nachbar kannst du im Treppenhaus gefüllt werden mit deinem Heiligen Geist. Im Hauskreis kannst du gefüllt werden mit deinem Heiligen Geist. Nicht, weil ihr mit dem Lobpreis angefangen habt, das dann auch, sondern weil du die anderen freundlich begrüßt und ihnen einfach mit Ehre und Wertschätzung begegnest. Und ich fand das ein neuer Gedanke, der mir gar nicht so explizit in dem Zusammenhang bewusst war, aber das ist das, was Paulus hier schreibt. Wie ist das mit dem Gefülltwerden? Eine gute Illustration ist ein Luftballon. Wenn du Jesus Christus in deinem Leben hast, dann kommt er durch den Heiligen Geist. Du wärst gefüllt. Aber es ist so, dass wir leider noch nicht im Himmel sind, sondern immer wieder auf dieser Erde. Und die Möglichkeit auch für dich und mich besteht, dass wir den Heiligen Geist, der in uns lebt, auch durch gewisse Entscheidungen, die Gott nicht ehren, den Heiligen Geist nicht ehren, dämpfen können. Dass wir ihn, wie die Bibel sagt, betrüben können. Natürlich ist er immer noch da. Aber er hat nicht mehr so die Fülle in dir und die Kontrolle, die du ihm gibst. Und deswegen braucht es immer wieder Momente, wo du aufgefüllt wirst. Ich meine, diesen Luftballon, der wird nur sich füllen, wenn ich ihn mit meinem Mund auffülle. Mit der Luft, die ich habe. Ja? Und ich finde das ein tolles Bild, dass du als dieser Luftballon immer wieder Begegnung mit deinem Schöpfer brauchst, der dich aufpustet. Dass du ganz nah an ihn herankommst, dass du sein Angesicht suchst und dich von ihm immer wieder mit dem Heiligen Geist füllen lässt. Und wo es dann Momente gibt, du willst es vielleicht nicht, aber wo dann der Heilige Geist wieder etwas gedämpft wird, er ist immer noch da. Aber wo Gott möchte, dass du wieder zu ihm kommst, um Vergebung bittest und sagst, fülle mich, ich brauche dich. Es gibt Situationen in meinem Leben, wo ich dich brauche, von dem, was ich eben genannt habe, was er tut. Gib mir Mut, Kühnheit, meinen Glauben zu bekennen. Gib mir Wahrheit. Wie soll ich gewisse Dinge sehen? Erklär mir dein Wort. Ich verstehe es nicht. Und so möchte ich uns einladen, immer wieder neu zu Gott zu gehen, zum Heiligen Geist und dich füllen zu lassen. Es braucht natürlich deine und meine Willigkeit, dass wir auch den Heiligen Geist in uns haben wollen. Ja, dass es die Öffnung auch offen ist. Ja, wenn es verschlossen ist, geht's nicht. Und in Lukas 11, Vers 13, da sagt Jesus, so böse wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind und gebt sie ihnen auch. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Und interessant ist es hier an Christen geschrieben, die den Heiligen Geist schon haben. Das heißt, wir Christen können immer wieder zu Gott gehen und ihn bitten und sagen, Herr, ich möchte, fülle mich. Wie ein Kind zu sagen, Herr, ich brauche dich, ich brauche dich. Ich fühle mich nicht danach, aber ich brauche dich. Und es braucht auch, dass du dich nach Geistesgaben sehnst und sie aktiv suchst. 1. Korinther 14, 1. Da heißt es, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr prophetisch redet. So, zu dem Heiligen Geist gibt es die Gaben, die er schenken möchte. Und er freut sich, wenn wir offen sind und sagen, Herr, wir wollen das auch. Gott wird es dir nicht aufdrängen. Gott wird es dir nicht aufzwingen. Sondern er möchte eine Bereitwilligkeit zu sagen, ich möchte. Du darfst mich füllen, du darfst mir begegnen, du darfst mir alles das schenken. Ich möchte es. Und die Sache war die, dass ich das in meinem anfänglichen Christsein gar nicht so gelehrt bekommen habe. Weil es andere auch nicht besser wussten. Aber in dem Moment, wo wir darüber hören und die Bibel uns darüber lehrt, wünsche ich für mich und für dich, dass du dein Herz aufmachst und sagst, ach, ist das wirklich möglich? Ach, Heiliger Geist, bist du das so? Was? Du machst das? Du kannst das? Und ich wünsche uns, dass wir neu auch als Gemeinde unser Herzen aufmachen und sagen, was ist alles noch mehr möglich? Und interessant ist, es gibt immer wieder einige Erfüllungen mit dem Heiligen Geist. Ich nehme mal kurz den Petrus. Der Petrus war bei dieser Pfingstbegegnung, bei diesem Pfingstereignis dabei. Er war mit den 120 im Obersaal und der Heilige Geist und sie erfüllten ihn. Aber es blieb nicht bei dieser Erfüllung. Wir lesen eine zweite Erfüllung, die er erlebt hat, da stand er vor dem Hohen Rat. Apostelgeschichte 4, Vers 5 lese ich. Am nächsten Tag trat in Jerusalem der Hohe Rat zusammen, bestehend aus den führenden Männern des jüdischen Volkes sowie den Ältesten und Schriftgelehrten. Der Hohe Priester Hannas sowie Kaiphas, Johannes, Alexander und weitere Verwandte des Hohen Priesters waren ebenfalls anwesend. Die beiden Jünger wurden hereingeführt und gefragt, mit welcher Kraft oder in wessen Namen habt ihr das getan? Da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt und sprach zu ihnen, ihr führenden Männer und ihr Ältesten unseres Volkes, werden wir verhört, weil wir einen Gelähmten Gutes getan haben? Wollt ihr wissen, wie er geheilt wurde? Ich erkläre vor euch und dem ganzen Volk Israel, dass er im Namen des Jesus Christus von Nazareth geheilt wurde, des Mannes, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber von den Toten auferweckt hat. Also hier eine zweite Begebenheit, wo Petrus mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde und das Resultat war, dass er mutig von dem erzählt hat, wer diesen Gelähmten geheilt hat. Aber jetzt sehen wir noch eine dritte Erfüllung, einige Verse später. Und da heißt es, und nun, Vers 29, höre ihre Drohung, Herr, und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Hier wurden sie alle und auch Petrus ein weiteres Mal mit dem Heiligen Geist erfüllt. Darf ich mal fragen, wie häufig bin ich und wie häufig bist du mit dem Heiligen Geist bis jetzt schon erfüllt worden? Jetzt kommt vielleicht die nächste Frage, kann man das wissen und kann man das zählen? Ich würde sagen ja und nein. Werdet permanent, 24 Stunden. Und ich glaube, es gibt ein paar spezielle Erfüllungen, wo wir das ganz speziell erleben können. Das kann durch eine körperliche Reaktion sein mit Weinen oder Lachen oder körperlichen Empfindungen. Oder in meinem Fall, da kam etwas ganz Warmes auf mich herzu. Aber das muss es nicht, denn es geht in erster Linie nicht um die Manifestationen, sondern es geht um dein und mein Herz. Um unseren Glauben, unseren Charakter, ob er durch den Heiligen Geist ermutigt und gestärkt und reifer wird. Weil wenn es hier im Herzen nichts tut, dann kannst du noch so viel zappeln. Schön, aber was bringt das? Der Mensch sieht das Äußere, aber Gott sieht das Herz. Und bei Gott geht es in erster Linie immer ums Herz. Aber schließt nicht aus, dass es auch körperliche Reaktionen geben kann und ein Erdbeben, wo alle merken, wow, es gibt tatsächlich diesen Gott. Und manchmal muss Gott dich durchschütteln. Aber bei manchen muss das auch nicht. Und deswegen, wenn dein Nachbar durchgeschüttelt wird und du nicht, heißt es nicht, dass er mehr den Heiligen Geist erlebt. Weil Gott handelt mit jedem einzigartig. Vielleicht wünschst du dir das. Hey, dann sag, Herr, ich wünsche mir mehr von dir. Ja, das ist ja die Sehnsucht, um die hier Paulus schreibt. Es geht also immer wieder um erfüllt werden. Und das kann dann Momente sein, wo du auf einmal Mut bekommst, deinen Glauben zu bezeugen, wie sie hier. Dann kann es sein, dass du gefüllt wirst und Geistesgaben werden freigesetzt. Du prophetisch redest, du in Sprachen betest, da komme ich jetzt gleich zu. Oder wo du durch den Geist gefüllt wirst und für Menschen betest und sie werden besser und geheilt. So, also auch verschiedene Reaktionen können in diesen Erfüllungen mitgehen. Vielleicht redest du mit jemandem, hast ein kompliziertes Gespräch und auf einmal gibt der Heilige Geist dir eine Weisheit, eine Idee, was du sagen sollst. Und der andere sagt, stimmt. Und du denkst, ja, ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt her habe. Das war vom Heiligen Geist. Ja? So verschieden kann der Heilige Geist uns erfüllen und auch in und durch dich reden und handeln. Und der Heilige Geist schenkt und bewirkt etwas mit einer besonderen Gabe und das ist das Sprachengebet. Und ich nenne das so die Geheimsprache Gottes. So, Kathi und ich, meine Frau und ich, wir haben zu Hause eine Geheimsprache. Oder wir müssen besser sagen, wir hatten eine Geheimsprache. Und zwar ist es so, dass es manche Themen gab, wo wir nicht wollten als Eltern, dass unsere Kinder das mithören können. Und am Anfang der Zeit war es natürlich mit Englisch noch ganz gut. Aber dadurch, dass jetzt unsere Kinder 11 und 14 sind, kann unsere Tochter schon ganz gut sagen, was wir sagen. Ja, so die Gabe der Auslegung. ja, und jetzt müssen wir uns eine andere Sprache suchen. Chinesisch habe ich jetzt noch nicht ganz. Sächsisch, oder? Uwe, Sächsisch? Bringst es mir bei und dann meinen Kindern bitte nicht. Ja. Auf jeden Fall ist das Sprachengebet so eine Geheimsprache, die Gott und dir und mir geben möchte. Und was ist die Definition? Was ist es eigentlich? Viele von euch kennen das, aber einige von euch kennen das vielleicht noch nicht. Die Definition: Das Sprachenreden ist Gebet oder Lobpreis, das in Silben gesprochen wird, die der Sprecher selbst nicht versteht und zur eigenen Stärkung des Glaubens dient. Das Sprachenreden ist Gebet oder Lobpreis, das in Silben gesprochen wird, die der Sprecher selbst nicht versteht und zur eigenen Stärkung des Glaubens dient. So wie ich gesagt habe, habe ich das ja bei anderen Christen dann auch mitbekommen und ich habe mich auf der einen Seite verwundert, aber auf der anderen Seite auch irgendwo ja, interessiert zugehört und in mir hat sich da so ein Wunsch und so eine Sehnsucht entwickelt, ja, wenn das von Gott ist und wenn das für mich ist, dann würde ich das auch erleben, denn es scheint ja irgendeinen Sinn zu haben, dass es sowas gibt. Und ich habe dafür gebetet, wie gesagt, andere haben für mich gebetet und haben gesagt, André, wir denken, Gott hat das in dich hineingelegt. Glaube das, vertraue das und fange an, in Sprachen zu reden. Toll, ja, fang an, ja, wie denn? Und dann habe ich mir Lobpreismusik reingemacht und ich habe gebetet in meinen normalen Worten und dann habe ich einfach Silben ausgesprochen, ja, Schuba, Darakiba, Dubu und so weiter und dann war ich aber nicht sicher, ist es das jetzt schon oder nicht? Aber mehr und mehr hat sich eine Sprache gebildet, wo ich für mich angenommen habe, das ist es wirklich. Und bei anderen ist es vielleicht anders. Die bekommen das sofort, die machen den Mund auf und können plötzlich in einer anderen Sprache reden. Bei anderen ist es wie so ein Entwickeln dessen. Das kann auch hier verschieden sein. Aber lasst uns mal in die Bibel schauen, was sie dazu sagt. Paulus in 1. Korinther 14 erklärt das etwas, um was es dabei geht und wie wir das nutzen sollen. Folgt also dem Weg der Liebe und bemüht euch um die Geistesgaben, ganz besonders aber um Prophetie. Denn wer in einer Sprache redet, und jetzt geht es um das Sprachengebet, spricht nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Niemand versteht ihn. Was er durch Geisteswirkung redet, bleibt ein Geheimnis. Wer aber prophetisch redet, redet zu den Menschen, baut auf, ermahnt und tröstet. Wer in einer Sprache redet, hat nur selbst etwas davon. Also er baut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, erbaut die Gemeinde. Ich wollte, dass ihr alle in Sprachen redet, aber noch viel mehr möchte ich, dass ihr prophetisch redet. Das hat mehr Gewicht, als in Sprachen zu reden, es sei denn, dass es ausgelegt wird, damit die Gemeinde etwas davon hat. So ist es auch mit euch. Wenn ihr schon solchen Wert auf die Geistesgaben legt, dann bemüht euch doch vor allem um die, die dem Aufbau der Gemeinde dienen. Wer in einer Sprache redet, soll dann auch darum beten, sie recht auslegen zu können. Denn wer in einer Sprache betet, betet mein Geist, aber meine Aussage bringt keine Frucht. Was soll ich nun tun? Ich will mit dem Geist beten, aber auch mit meinem Verstand. Ich will mit dem Geist singen, aber auch mit meinem Verstand. Denn wenn du mit dem Geist Gott rühmst, wie soll dann jemand, der nicht versteht, was du sagst, das Amen zu deiner Danksagung sprechen? Er weiß doch nicht, was du gesagt hast. Es kann sein, dass du gedankt hast, aber er hat nichts davon. Gott sei Dank rede ich mehr in Sprachen als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 verständliche Sätze sagen, um andere zu unterweisen, als 10.000 Wörter, die niemand versteht. Okay, um das ein bisschen einzuordnen. Wir haben ja vor 2 Wochen über die Gabe der Prophetie gehört von Chanel. Und Prophetie und prophetische Worte und Eindrücke sind für den Aufbau der Gemeinde, sind zum Stärkung einer anderen Person. Ich bekomme ein Wort und gebe es jemandem anderen weiter. Und das sind ganz normale deutsche Worte, die du verstehen kannst. Und weil du es verstehen kannst, wirst du auch direkt ermutigt. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber mich haben einige Worte in der prophetischen Woche, die wir vor 2 Wochen hatten, die an uns oder auch ans Ehepaar gingen, unheimlich ermutigt. Unheimlich. Menschen, die mich nicht kennen, hatten Worte, die in meine Lebenssituation gepasst haben. Und es hat mich in der Linie ermutigt, dass ich gedacht habe, wow, oder neu das Gefühl hatte, hey, Gott kennt mich, Gott ist stark, Gott ist groß, Gott liebt mich, Gott hat einen guten Plan. Und einfach dieses Empfinden hat mich wieder neu auf Gott geworfen, gesagt, okay, was Gott auch immer vorhat, er weiß um mich und er geht mit mir. Und das Sprachengebet, das ich selbst bete, dient zu meiner eigenen Erbauung, zu meiner eigenen Stärkung, weil es etwas ist, was man nicht versteht. Das heißt, wenn ich das ausspreche, ja, Shambabarabakuba dadadabasi, dann kannst du erstmal nichts damit anfangen. So, es erbaut dich nicht. Deswegen ist es eine Gabe, die in erster Linie eine Geheimsprache ist, die Gott dir gibt, mir gibt, um uns selbst gestärkt zu werden. Und wie gesagt, das Sprachengebet kann Gebet oder Lobpreis sein, wo ich mit meinem Geist mit Gott connected bin. Und deswegen bete ich auch mit meinem Geist und nicht mit meinem Verstand, weil ich ja nicht weiß, was ich bete, sondern nur mit meinem Geist. Prophetie und Sprachenrede ist beides wichtig. Ja, manchmal versuchen das einige hier, was Paulus gesagt hat, ein bisschen gegeneinander auszuspielen. Überhaupt nicht. Was Paulus sagt, ist, dass beides seinen Wert hat. Er sagt nur, dass wenn wir hier zusammenkommen, es keinen Sinn macht, wenn wir alle in Sprachen reden, da haben wir nichts davon. Das heißt, entweder ein prophetisches Wort und wenn jemand mit Sprachenrede kommt, dann muss es ausgelegt werden, damit wir halt das hören und ermutigt werden. Und diese Auslegung kann auch eine Prophetie oder ein Eindruck sein, die jemand hat. Und das kann so sein, dass derjenige, der eine Sprachenrede hat, selber im Herzen spürt, was es bedeuten kann, oder dass jemand anders spürt, was es bedeuten kann. Und da liegt es dann an dem Gottesdienstleiter oder an dem Hauskreisleiter, das zu moderieren. Ja, wenn jetzt jemand kommt und hat eine Sprachrede, dann wäre es nicht gut, das einfach so stehen zu lassen, sondern dann würde man fragen, okay, hat jemand eine Auslegung, eine Bedeutung, ein Wort dazu, was es bedeuten kann? In unseren Gottesdiensten oder vielleicht auch Hauskreisen ist es sehr wenig vorhanden, nicht? Vielleicht, weil wir da so ein bisschen unsicher sind, ja? Ist das jetzt eine Sprachenrede, die wirklich für die Gemeinde ist? Und wenn ich dann vorgehe, muss ich dann was sagen und eine Auslegung haben? Oder hat dann jemand anders eine Auslegung, was ist, wenn es nicht ist? Das wird ja peinlich. Und so halten wir uns da etwas zurück. Da darf ich den Vorschlag machen, dass wir ein bisschen mutiger werden. Vielleicht in den Hauskreisen, in den Kleingruppen anfangen, im geschützten Rahmen. Und einfach mal gucken, was Gott damit macht. Denn diese Gabe, wie wir, wann war das, letzte Woche gehört haben, haben nicht aufgehört. Sie sind auch für uns heute möglich. So, vielleicht zum Schluss jetzt die Frage, Gott, warum hast du dir die Sprachenrede ausgedacht, die man nicht versteht? Das macht überhaupt keinen Sinn. Was soll denn das? Ja? Etwas zu beten, was ich nicht verstehe. Was soll das? Und ich kann für mich 3 Dinge benennen, warum mir das Sprachengebet hilft. Erstens, es unterstützt mein Gebet. Es schafft mir ein Online-Gehen mit Gott. Ich richte mich auf Gott aus, ich konzentriere mich auf Gott. Ja, es connectet mich mit Gott in der Beziehung zu ihm. Ja, es ist wie wirklich tatsächlich ein Online-Gehen. Und er gibt mir selbst Worte ins Herz, in den Mund. Ja, es ist quasi so, dass Gott mir seine Worte, seinen Willen in den Mund gibt. Und er wird seinen Willen tun, oder? Also ich merke, ich bin dann online mit Gott. Das Zweite ist, er gibt mir einen inneren Mut, eine innere Kühnheit. Ich merke, wenn ich dann anfange, so Shandarabaku, bududu, ich merke, wie das selbst mein Glauben aufbaut. Da, wo ich keine Worte für irgendwas habe, hat Gott sie. Und ich merke, das zieht mich zu ihm hin und man kann das gar nicht so beschreiben mit Worten, ja, was das bedeutet. Aber es ist irgendwie ein inneres Erbautwerden mit Gott. Und das Dritte, das Sprachengebet, und vielleicht ist Gott da auch ein Stück humorvoll. Es macht mich als Kind Gottes vor ihm demütig und abhängig. Wie ich dann in meinem Zimmer war und hatte Lobpreismusik laufen und bete so und fange dann an, in Silben zu beten, Shambaba, irgendwann habe ich gedacht, Moment mal, André, was machst du hier eigentlich? Wo bist du hingeraten? Jesus Gemeinde, wo bist du da reingeraten? Auf einmal kam aber der Gedanke, werdet wie die Kinder. Und ich habe gesagt, okay Gott, nur weil ich etwas rational nicht nachvollziehen kann, heißt es doch nicht, dass das nicht von dir kommen könnte, oder? Nein, der Heilige Geist, die Geistesgaben sind übernatürlich. Gott kommt durch den Heiligen Geist in einen ganz normalen Menschen. Wow, übernatürlich, natürlich. Das ist das, was wir immer sagen. Wir leben übernatürlich, natürlich. Nicht komisch, aber übernatürlich. Darum geht es. Und ich denke, wir alle sollten dafür offen sein. Ich denke, wir alle sollten für diese Gaben offen sein. Mein Fazit, Pfingsten heißt Sacharja 4, Vers 6. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr. Und Gott hat dir und mir und hat uns den Heiligen Geist gegeben, dass wir nicht menschlich, sondern aus seiner göttlichen Kraft reden und handeln. Er möchte in und durch dich in Aktion sein. Und vielleicht brauchst du eine Klarheit oder eine Weisheit in einer Situation. Vielleicht brauchst du neue Kraft, neuen Mut, neue Befähigung, neue Liebe im Umgang mit jemandem. Wo hast du das Drängen, durch die Geistesgaben neu gefüllt zu werden und dich gebrauchen zu lassen? Ich möchte dir sagen, sei wie dieser Luftballon und komme vor das Angesicht Gottes. Komme ganz nah an seinen Atem, an seinen Odem. Nimm dir Zeit, ihm zu begegnen und zu sagen, Herr, ich mache mein Herz auf. Ich brauche dich. Ich fühle mich vielleicht ein bisschen schlapp, aber ich möchte neu, dass du durch den Heiligen Geist mir deine Gedanken gibst, deine Kraft entfaltest, deine Ideen gibst, deine Weisheit gibst, deine Führung gibst, deine Schuldvergebung gibst. Und wisst ihr, das Abendmahl zeigt uns, dass Jesus für dich und für mich gestorben ist und hat es möglich gemacht, dass wir mit Gott in Beziehung sind. Und Jesus kommt durch den Heiligen Geist in uns hinein. Es ist alles eine rote Linie, bis wir eines Tages in der Ewigkeit sind, wo wir den Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn das Vollkommene kommt, dann werden die Geistesgaben enden, weil wir dann in voller Gegenwart Gottes leben. Aber bis dahin möchte er dich und mich immer wieder füllen. Und ich lade uns ein, dass wir unser Herz aufmachen. Und das wollen wir jetzt tun.
Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.